Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Und ich habe die große Ehre, heute einen wundervollen Gast zu begrüßen. Und das ist die Jasmin Mittag. Hi, Jasmin.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wundervoll, dass du da bist. Für die Hörerschaft, wer bist du? Du bist spirituelle Mentorin und Autorin. Du hast heute dein erstes Buch rausgebracht. Dafür will ich dir erstmal ganz herzlich gratulieren. Und ich freue mich jetzt einfach, mit dir zu quatschen. Und das wird ein schönes, freies Gespräch werden, weil du hast eine super spannende Geschichte. Wir werden natürlich immer mal wieder auch auf das Buch zu sprechen kommen, weil du da natürlich auch ganz viel von deiner Geschichte hast einfließen lassen. Aber erstmal möchte ich einsteigen mit einer Frage, die auch einen persönlichen Bezug hat zu mir. Du bist 6 Jahre im Camper unterwegs.
Ja.
Mit deiner Family, also du hast 2 Kids und dein Mann Jonas. Und der persönliche Bezug ist folgender. Ich bin zwar nicht auf die Art und Weise im Camper unterwegs gewesen, aber ich bin eine längere Zeit in meinem Leben mit meiner Band in einem Camper durch Europa getourt. Das heißt, ich weiß, wie es ist, auf engem Raum mit Menschen, mit denen man sehr close ist. Und eine Band würde ich fast schon wie eine Familie bezeichnen, wenn man lang genug zusammen ist. Und man lernt sich da doch schon auch auf ganz vielen Ebenen kennen. Also es ist eine ganz, ganz wundervolle Art, auch durch die Welt zu tingeln, will ich mal sagen. Und deswegen jetzt für mich einfach super interessant, wie ist es dazu gekommen?
Also wir sind, oder Jonas und ich sind schon immer gereist, gerne gereist. Mhm. Und das war für mich immer ein Kindheitstraum. Und das Reisen gehört quasi zu mir, sowieso immer. Also auch nicht nur mit dem Van, sondern auch mit dem Rucksack. Und wir sind damals zusammen die erste große Reise gestartet, 2013, mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok und waren fast 10 Monate in Südostasien unterwegs. Und da kam der erste Gedanke, sich ein freies, ortsunabhängiges Leben aufzubauen. Das war so für uns. Okay. Also 2013, wir hatten gar kein Social Media, nichts. Ich glaube, gab es das überhaupt schon? Ich weiß es nicht. Also nichts. Wir haben so von außen diese Sachen gar nicht so gespiegelt bekommen wie heute. Das ist ja heute wirklich überall einfach zu sehen. Und dieser Begriff digitaler Nomade, den habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gehört zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das war damals nach dem Bachelor. Und dann, haben wir da so ein Feeling für bekommen und einfach für uns gefühlt, hey, das können wir uns vorstellen. Also einfach immer sagen zu können, ich möchte jetzt auf Reisen gehen, wann ich es fühle, wann für mich. Also nicht nur im Urlaub und nicht nur 2 Wochen im Jahr, sondern wirklich Langzeitreisen machen zu können, so wie wir das einfach fühlen. Und dann sind wir wieder nach Deutschland und haben noch ein paar Sachen geregelt. Ich bin dann aber schwanger geworden und auch relativ schnell mit dem 2. Kind schwanger geworden. Wir sind wieder in den Alltag gerutscht. Jonas hat dann gearbeitet, ich war noch in Elternzeit. Ja, und irgendwann kam bei mir so diese Erinnerung hoch, hey, wir haben doch irgendwann mal davon geträumt, uns ein ortsunabhängiges, freies Leben aufzubauen. Und wir waren schon kurz davor, ein Haus zu bauen, nicht kaufen, sondern zu bauen in Deutschland. Und die Kids waren super klein, 1 und 2. Und ich habe dann irgendwann zu Jonas gesagt, hey, irgendwie, das ist es nicht. So, ich fühle das nicht. Wenn wir das jetzt machen, wenn du jetzt quasi weiter noch, er hat dann auch noch Aufstiegschancen in seinem Job bekommen und so. Also es war so alles so kurz vor knapp, hätten wir das alles gemacht und diesen Kredit für, hatten schon Gespräche mit der Bank, diesen Kredit bekommen für das Haus, wir wären so drin gewesen. Und ich habe gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann ist es vorbei, dann kommen wir da nicht mehr raus. Und dann haben wir überlegt, wir hatten...
Darf ich?
Ja, gerne.
Drin im System meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also oder ein Lebensmodell, was viele klassischerweise so leben?
Genau, also System, ja, ich meine damit einfach, dann hast du einfach Verantwortung und du hast Verpflichtungen, wie einen Kredit von, ich weiß nicht, was wäre das gewesen, 300.000 Euro oder so, die bis du den abbezahlt hast und so. Also klar, man kann auch immer wieder verkaufen und so, aber man ist ja dann trotzdem irgendwann so drin in einem Lebensmodell, ich möchte gar nicht sagen im Gefängnis oder in der Komfortzone, sondern einfach in einem Lebensmodell, für das man sich dann entschieden hat, wo man nicht mehr einfach so leicht rauskommt. Und ich kann heute den Gedanken auch ganz anders nachvollziehen als damals ohne Kinder. Wenn du dann Kinder hast, da kommt die Gesellschaft, die ist sehr laut. Die sagt dir dann, wie es funktioniert. Und wenn du dann aber auf die Idee kommst zu reisen mit Kindern, ist sie noch viel, viel lauter und sagt dir, das geht nicht. Das kannst du nicht mehr bringen, jetzt hast du ja Verantwortung und so weiter. Und in diesem Zwiespalt waren wir halt. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, nee, komm, wir machen es einfach. Lass uns doch ins Wohnmobil ziehen. Das hatten wir schon. Wir hatten schon unser Wohnmobil. Und ich habe dann die Idee gehabt, ins Wohnmobil zu ziehen und der Gedanke, weil ich ja schon diese Erfahrung gemacht habe, mit dem Rucksack zu reisen, von Hostel zu Hostel, und von Bett zu Bett quasi, ne, also von Unterkunft zu Unterkunft meine ich damit, dass ich mir nicht vorstellen konnte, zu dem Zeitpunkt mit zwei ganz kleinen Kindern das auch so zu machen. Deswegen kam bei uns der Gedanke, okay, pass auf, wir ziehen ins Wohnmobil, wir machen das erstmal mit dem Camper, die Kinder haben immer ihr Bett dabei, wir können ihr Essen kochen, ich kann die Nudeln machen jeden Abend. Und ja, also deswegen kam da für uns noch nicht der Gedanke, wieder nach Südostasien zu reisen oder woanders hin, einfach weil das für uns ja so ein bisschen auch eine Sicherheit uns gegeben hat und ich wusste, es ist für die Kinder ein Schneckenhaus, es ist ein Zuhause. Und deswegen kam so dieser Gedanke, das mit dem Camper zu machen. Wir selber hatten vorher gar keine Erfahrung mit Vanlife. Und ja, dann sind wir losgefahren 2019. Ja.
Was mich beeindruckt ist, dass du gesagt hast, vor diesem Hauskauf, und System meinte ich jetzt, will ich vielleicht noch einschieben, schon etwas, also was viele Menschen gleichzeitig praktizieren und wo es so ein Kopfnicken zu gibt und unausgesprochen ist. Und du hast es ja auch am Feedback gemerkt, so, ne?
Ja.
Auch so Zweifel, so, du kannst doch nicht reisen mit Kindern und so weiter und so fort, ne? Und dieser Moment, dieser Entscheidung, zu sagen so, ey, ich fühle das nicht mit dem Haus. Lass uns doch was anderes machen. Das ist ja so ein ganz wichtiger, kritischer Punkt eigentlich, ne? So eine Weggabelung. Wie, also ist das, warst du schon immer gut angebunden an deine Gefühle, an deine Emotionen, die dir quasi als Kompass gedient haben? Und warst du dann die Driving Force, will ich jetzt mal sagen, für diese Entscheidung oder um da nochmal genauer hinzuschauen? Weil das ist ja wirklich starkes Bewusstsein auch, ne? Für in welcher Lebenssituation bin ich, was fühlt sich richtig an, was ist vielleicht auch mein Seelenweg, was ist er nicht? Und darum dreht sich es ja hier auch ganz viel im Podcast. Deswegen will ich nochmal ganz spezifisch so auf diesen Moment zu sprechen kommen.
Ja, ich war von uns beiden auf jeden Fall diejenige, die gesagt hat, so jetzt müssen wir springen und wir machen das jetzt. Ich habe immer schon relativ guten Kontakt oder eine Connection zu meiner Intuition gehabt und zu mir selbst und habe in vielen anderen Lebenssituationen vorher nach meiner Intuition gehandelt, ohne dass es irgendwie einen logischen Grund dafür gab. Also das habe ich schon öfter in meinem Leben gemacht und ich wusste auch immer, oder ich hatte vorher schon sehr, also mich auch schon sehr viel mit meiner inneren Heilung beschäftigt, auch spirituell und habe schon gelernt, wie ich mit meiner Intuition auch connecte und wie ich auch mit ihr, also wie ich sie fragen kann und dass ich wusste schon, okay, wenn mir diese innere Stimme, und die wurde immer lauter, das kam ja dann auch irgendwann, wo ich meinte, Jonas, ich kann da gar nicht mehr weghören. Also meine innere Stimme sagt mir schon, klar, wir müssen das jetzt machen. Und ich hatte aber keine Ahnung, wo diese Reise hinführen wird, was sich zeigen wird. Ich wusste nur, das ist der Weg. Das ist unser Weg und es ist wichtig, ihn zu gehen. Damit ich wahrscheinlich oder auch Jonas, das hat sich ja dann alles mit den Jahren auch gezeigt, oder dass wir als Familie auch auf unserem Seelenweg sind. Und ich jetzt auch heute auf meinem Seelenweg wirklich angekommen bin im Laufe der letzten 6 Jahre. Und das wäre nie passiert, wenn wir im System, ne, geblieben wären. Also hätten wir quasi den Weg gewählt.
Klassischen Weg.
Den klassischen Weg.
Aber interessant ist auch, dass du sagst, du wusstest dann noch nicht, was passiert. Und das ist jetzt eine wunderschöne Brücke zu deinem Buchtitel, der da heißt Trust and Breathe. Mhm. Hat das was damit zu tun? Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Vertrauen scheint ja eine wichtige Rolle dann auch gespielt zu haben, ne, bei so einer Entscheidung.
Ja, witzig. Wir waren damals an dem Punkt in unserer Wohnung, als wir angefangen haben, alles zu packen und zu verkaufen und auf Flohmärkte gefahren sind, also 2019 schon. Und ja, da habe ich halt überlegt, okay, komm, ich begleite das Ganze so auf Instagram vielleicht auch mit. Aber noch gar nicht mit dem Gedanken, dass das mal größer wird, sondern wirklich nur mich zu connecten mit anderen, weil es waren zu dem Zeitpunkt auch schon 2, 3 Reisefamilien unterwegs. Das habe ich mitbekommen über YouTube und ich habe gesehen, oh, die machen das auf Instagram. Und da war es für mich eher so, okay, da kann ich ja mal fragen, wo kann man hinfahren, wie läuft das so? Das war so der Ursprung. Und da musste man ja sich irgendwie nennen. Und tatsächlich war das wie so eine Eingebung. Also dann kam mir irgendwann abends, wir saßen dann am Tisch und überlegt, was wir noch alles für To-Dos machen müssen und so. Und da kam irgendwann so, ja, Trust and Breathe, so nennen wir das. Und es war immer schon auch klar für mich, dass ich meinen spirituellen Weg weiter verfolgen möchte, dass ich da in diese Richtung gehen möchte. Aber ich hatte noch keine Ahnung, wo genau. Und das hat sich dann alles erst gezeigt. Aber der Name, der kam kurz bevor wir losgefahren sind, an einem Abend, genau, als wir diese Entscheidung getroffen haben. Und dann haben wir auch unseren Blog so genannt und unseren Kanal. Und dieser Name verfolgt, also ja, der ist schon immer da, seitdem wir quasi unterwegs sind.
Mhm. Quasi ist das Buch dann einfach auch, hat diesen Namen quasi mit adaptiert, weil er schon quasi in der Welt war.
Ja, genau. Also das Buch, der Titel, der kam quasi nachträglich. Also den Namen, der begleitet uns schon seit jetzt fast 7 Jahren sogar. Ja, wir haben damals eine Webseite gemacht und haben uns einen Keks gefreut, dass es trustandbreeze.com noch gibt. Dann haben wir da so ein bisschen rumgebastelt und haben so ein paar Blogartikel geschrieben, aber das war alles überhaupt nicht irgendwie professionell überlegt. Instagram genauso wenig und mittlerweile haben wir aber halt einen relativ großen Instagram-Kanal, der Blog auch, der ist, ja, da gibt es schon einige Artikel und YouTube macht aber hauptsächlich Jonas bei uns, da ist so wirklich, da ist das Thema Reisen präsenter, also wirklich Vlogs und auch Thema Vanlife und auf einem Instagram-Kanal war immer schon so ein bisschen im Vordergrund auch Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Positivity und sowas alles, ja, so was mich halt begleitet hat auf der Reise.
Ja. Und wenn du sagst, ein spiritueller Weg, magst du das genauer beschreiben? Was beinhaltet dein spiritueller Weg?
Wow, der war sehr, sehr lang. Es gab viele Auf und Abs. Also das fing eigentlich schon immer, also als ich klein war, an. Also ich bin quasi in einer Familie groß geworden, wo das Thema Energieheilung total normal ist. Also meine Oma hat es damals schon gemacht. Es war immer so, dass wir sind auch, also ich bin auf dem Hof auch meiner, also meine Eltern haben auf dem Hof meiner Oma ein Haus gebaut und dadurch war ich da ja auch immer sehr präsent und habe das viel mitbekommen. Da war es immer schon normal, dass Menschen zu ihr kamen mit verschiedensten Themen oder auch Wunden und so und sie die halt besprochen hat. Und auch da auch mir immer schon suggeriert hat, dass es immer über jede zweite Generation auch weitergegeben wird und sie mir dann eines Tages, wenn ich groß bin, sagen wird, wie das halt funktioniert. So, und ich wusste das als Kind auch schon. Ich habe das immer gewusst, dass ich das halt auch habe oder kann oder diesen Energiekanal einfach besitze. Und ja, dann sind halt noch, da kam die Pubertät und so, ne? Dann vergisst man das auch alles wieder und ist dann erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, mit dem Leben und dann sind also ein paar Sachen passiert, wie meine beste Freundin ist relativ, also damals mit 17, sehr kurz, also plötzlich verstorben an einer Überdosis K.O.-Tropfen. Und das hat mir den Boden an den Füßen weggezogen, das war krass. Es war so meine Kindergartenfreundin, ne? Seitdem wir so 4 waren, so total eng, auch die Familien waren total connected. Und das hat mir persönlich so den Boden an den Füßen weggezogen, dass ich in so eine Panikattacken gerutscht bin und wirklich auch so ein bisschen lost war ein paar Jahre. Und mir dann aber wiederum auch, also paradoxerweise, so unglaublich geholfen hat, bewusster zu werden. Ich habe durch diesen Vorfall ganz viel mich mit dem Thema Tod beschäftigt, habe auch die Angst vor dem Tod so verloren, sag ich mal, heute. Und bin da einfach tiefer reingegangen, natürlich musste ich mich dann auch, war ich an dem Punkt, wo ich mich mit den Panikattacken beschäftigen musste und mit mir selbst und habe dann angefangen mit meiner Selbstheilung. Ja, und hatte das große Glück, dass ein sehr, sehr guter Freund mir dabei geholfen hat. Die würde ich heute sagen, so was wie mein Mentor war quasi eigentlich. Das war damals gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber heute rückblickend ist es einfach so. Und der hat mich erst überhaupt auf diesen spirituellen Weg so gebracht und mir geholfen, mich zu erinnern, sagen wir mal so. Also er hat mir wirklich geholfen, mich zu erinnern. Und das war dann in den 20ern sehr präsent. Also meine gesamten 20er Jahre waren halt wirklich geprägt von Selbstheilung, von Aufarbeitung, innere Kindsheilung und noch gar nicht, dass ich diese Energiearbeit nach außen tragen kann, sondern wirklich nur erstmal aufgeräumt in mir selbst sozusagen, auch diese Intuition wahrgenommen. Genau, und dann jetzt erst auf dieser Reise, also wir sind ja dann 2019 gestartet, Jonas habe ich 2012 kennengelernt, genau, und da fing das eigentlich auch alles an, dass es dann anfing, dass ich das Reisen auch wirklich gelebt habe, was ich immer als Kind schon wollte. Und 2019, da fing das an, dass ich mich wieder erinnert habe mehr an das, was ich denn der Welt, was ich denn jetzt rausbringen darf. Also, ne, da habe ich dann kurz danach auch nochmal ein paar intensivere oder spannende Gespräche mit meiner Oma geführt. Die kam dann irgendwann nämlich zu mir und sagte, hey, ich bin jetzt alt und ich erzähle jetzt mal was und so. Und dann habe ich da erst angefangen, mich wieder zu erinnern und mich damit beschäftigt. Also das kam erst wirklich die letzten Jahre, dass ich das wieder wahrgenommen habe, ja.
Okay. Also die spirituelle Reise oder die innere Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, Die hat angefangen und die lief auch schon, als ihr die Reisen in Südostasien gemacht habt?
Ja. Also quasi so mit 17, 18 habe ich intensiv angefangen, ja.
Genau, und die Südostasienreisen waren in euren 20ern?
Ja, Ende 20 tatsächlich. Mit einem, ich bin ja schon 41 jetzt. Und
Okay.
ja, ich
Du
habe.
siehst deutlich jünger aus,
Danke.
also Kompliment.
Ja, das täuscht. Man sieht die Falten nicht. Das ist das Licht. Nein. Also, ja, genau. Jonas und ich sind jetzt 41 und wir haben uns kennengelernt, auch relativ spät tatsächlich. Also wirklich erst Ende 20 mit 27 war ich 2012, ne? Kommt hin, ja. 28, 27. Und da sind wir dann auch erst losgefahren. Also wir waren da, was das betrifft, immer relativ spät dran. Und ja, waren dann, haben unseren 30. jeder in Asien gefeiert. Ich auf Bali tatsächlich oder auf Lombok war ich am 30. Und
Ja.
Jonas Geburtstag waren wir in Laos. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und 2019 dann so mit Mitte 30 tatsächlich erst wieder aufgebrochen.
Und was habt ihr so bereist? Ich bin einfach neugierig jetzt, weil ich
Ja,
selber großer Fan von Südostasien bin.
wir sind, man sagt ja so, den Banana
In
Pan.
Bangkok gestartet.
Ja, genau, in Bangkok gestartet und sind dann über den Landweg hoch, also ne, hoch im Norden, dann nach Laos, von Laos quasi wieder runter, Kambodscha, dann nach Vietnam. Von Vietnam sind wir nach Jakarta nee, erst nach Borneo geflogen, genau, dann waren wir noch auf Borneo und sind dann nach Jakarta geflogen und dann über den Landweg, über Java, dann nach Bali und Lombok und dann nach Hause geflogen, sozusagen. Von da aus,
Ah,
ja.
okay, schön,
Genau,
schön.
wir hatten damals schon das One-Way-Ticket, nicht das Work-and-Travel-Ticket fertig für Australien. Das war alles schon organisiert und man kriegt, glaube ich, nur bis 35 dieses Visum. Und wir waren so irgendwie 33, 31 oder nur bis 30 sogar. Ich weiß gar nicht. Es war auf jeden Fall genauso kurz vor knapp. Und wir haben gesagt, komm, wenn wir das jetzt machen, dann können wir noch nach Australien, dann können wir wieder Geld verdienen und weitermachen. Und ich bin dann aber wach geworden irgendwann. Das war auf Borneo und habe gesagt, hey, nee, lass uns erstmal nach Hause fliegen. Das war wieder so eine intuitive Entscheidung.
Schön.
Also irgendwo dachte ich, hey, eigentlich will ich gar nicht aufhören und weitermachen, aber irgendwas in mir wusste, wenn wir jetzt, wir müssen erstmal nach Hause und Dinge klären. Und es war jetzt rückblickend auch wirklich die richtige Entscheidung, weil sonst wäre ich jetzt nicht in der Lage, quasi dieses Leben zu führen, das wir heute führen, sondern wir hätten wahrscheinlich die Australienreise noch gemacht. Wer weiß, ich weiß nicht, was passiert wäre. Keine Ahnung. Aber so war es, glaube ich, trotzdem die richtige Entscheidung.
Wie fühlt sich sowas an? Wenn du wach wirst oder wenn du so eine Eingebung hast, kannst du das greifbar machen für jemanden, der zuhört und vielleicht hast du ja sogar auch Tipps, wenn jemand jetzt zuhört und sagt so, oh, ich hätte auch gern so eine Anwendung, ich möchte auch intuitiver entscheiden. Ist das einfach was ist dir das in die Wiege gelegt worden oder kannst du jemandem auch Tipps geben, da hinzukommen?
Also ich glaube, dass das jeder in sich hat und jeder kann. Ich glaube, das Thema ist eher nur diese Bewusstwerdung dabei, dass wir, je bewusster wir sind, je leichter uns fällt, es wahrzunehmen, diese innere Stimme zu hören. Ich glaube auch, dass unsere innere Stimme, also quasi unsere Herzensstimme, gar nicht konditionierbar ist, aber der Verstand immer, also unser Verstand ist halt konditioniert und der ist sehr laut. Unser Ego ist sehr laut, die Außenwelt ist sehr laut und das ist ja halt alles konditioniert und das wird uns ja von Anfang an gesagt, wer sind wir, was machen wir, wer soll ich werden, damit ich jemand bin und so weiter. Und diese kleine diese Stimme, unsere Intuition ist halt leise und manchmal auch nur ein Gefühl erstmal. Und ich glaube, man kann das schon üben und trainieren und über die Selbstheilung und Bewusstwerdung auch stärken. Also, dass wir quasi diese Schichten, die ja, um unseren inneren Kern liegen, um unser inneres Licht. Wenn wir die halt, ne, heilen oder ablegen, dann wird der Zugang immer einfacher und klarer. Und das war bei mir damals auch nicht so. Ich habe das auch nicht gehört. Ich war ja auch dann mit 17, 18 relativ, ja, war ich sehr in einem chaotischen Lebenszustand, sagen wir so. Und da war gar nicht, da hatte ich gar keine Verbindung zu irgendwas. Und dann habe ich da natürlich angefangen, in mir aufzuräumen. Und ich glaube, dann kommt auch Klarheit. Und ich glaube, man kann das für sich auch üben, wenn man jetzt sich eine Frage stellt, eine wichtige Lebensfrage. Wie zum Beispiel bei mir, soll ich nach Hause fliegen oder sollen wir nach Australien fliegen? Und ich glaube, das Gefühl, was kommt, bevor man die Frage überhaupt zu Ende gedacht hat, das, was dein Körper und dein Inneres dir signalisiert, noch bevor du das laut ausgesprochen hast, ist die Intuition und alles, was dann danach geschaltet kommt, ne, das ist dann unser Verstand, der konditioniert ist, der dann natürlich die Ängste in sich trägt oder halt uns das ausreden möchte. Oder dann halt auch so Gedankengänge, wie das schaffe ich nicht, die Glaubenssätze kommen dann hoch und so weiter. Also diese Intuition ist immer viel, viel schneller als unser Gedanke noch fast.
Ja, bevor sich der Mind einschaltet.
Genau,
ne?
Ja, und das ist halt so ganz...
Dieses Gefühl, ne?
Ja.
Ja, 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 ja.
Der erste Impuls, der kommt, der allererste. Und das ist so wirklich ganz, ganz kurz. Und das kann man ja trainieren. Und irgendwann hat man da, ah, das war's. Und dann weiß man, wie es sich anfühlt. Und dann kann man da ja immer wieder zurückgehen und das versuchen zu stärken. Und mittlerweile kann ich da auch wirklich, also frage ich mich auch selber. Oder da kommt da nicht mehr nur dieses Gefühl oder dieser Impuls, sondern schon auch ein, warum sollte ich das tun? Dann kommt ein Grund. Also das kann man, glaube ich, üben. Ja.
Ich bin ein großer Freund davon, auch zum Beobachter zu werden. Also das ist was, was ich hier im Podcast tatsächlich auch zuletzt viel einfach auch in Folgen besprochen habe. Und auch diesen Mind, der sich einschaltet, auch nicht zu verteufeln. Weil ich glaube, dann erzeugt man noch mehr Druck, der gar nicht groß hilft, diesem ersten Impuls zu spüren. Sondern also das ist ja auch also eine Form der Übung, die ich sehr oft praktiziere, ist einfach zum Beobachter zu werden und zu sehen, wann der Mind kommt und wann vielleicht auch das Ego sich einschaltet und das einfach da sein zu lassen. Aber sich darin zu üben, zu erkennen, wann was aktiv ist, dann wird es natürlich auch einfacher, zu bewusster auch zu erkennen, wann ein Impuls kommt, der vielleicht nicht dem Mind entspringt. Was ist so, wenn du sagst, das kann man üben, was sind für dich so Sachen, womit du übst, du sagst, du kommst aus dem Yoga. Ist das was, was dir hilft? Oder hast du andere konkrete so Praktiken, die dir helfen, einfach mehr in wieder mehr in Verbindung zu dir zu kommen, wenn du merkst, ah, es passiert, das haben wir alle mal, ne? Es passieren viele Sachen im Außen, viel Stress, du bringst jetzt ein Buch raus, der Prozess ist super stressbeladen, das ist natürlich jetzt nicht alles negativer Stress, aber trotzdem passiert viel im Außen, manchmal verliert man ja auch so ein bisschen dadurch den Zugang an einigen Tagen zu seinem Kern. Gibt es da so Sachen, die du machst, um dich da wieder zu zentrieren?
Ja, also einmal diese Beobachterrolle, was du gesagt hast, finde ich super, das geht mir ähnlich. Also ich liebe es zu beobachten, aber nicht nur bei mir selbst, auch so um mich herum. Ich bin auch super gerne einfach nur stiller Beobachter und reflektiere das dann für mich. Und ja, ich komme zwar aus dem Yoga, aber ich glaube, Yoga war auch nur, also es ist nur ist falsch. Also ich komme aus dem Yoga, beziehungsweise Yoga war ein Weg, der mir geholfen hat, zu meinem wahren Kern vorzudringen. Ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht und dann habe ich ja auch gewusst, ich habe diese Energie, also diese Gabe der Energieheilung oder Energiearbeit und habe dann auch mit zum Beispiel Reiki mich beschäftigt, hatte aber irgendwann diesen Moment, wo ich festgestellt habe, stopp, also eben weil ich auch ein Thema mit Angst vor Ablehnung habe im Außen oder mit der Sichtbarkeit überhaupt, das war immer ganz, ganz lange wirklich das Thema, was mich, ja, quasi auch mir Angst gemacht hat. Also ich hatte wirklich Angst davor zu sagen, hey, ich bin spirituell. Das war für mich, konnte ich gar nicht aussprechen. Also mein Halschakra war ewig blockiert und bei diesen Themen. Und dann habe ich aber irgendwann wirklich diesen Aha-Moment gehabt, wo ich so einen Teilerleuchtungsmoment hatte, kann man schon fast sagen, dass ich mit Yoga quasi mich hinter einer Lehre verstecke, weil die gibt es. Na, die gibt es seit Ewigkeiten. Da kann ich sagen, ja, ich erzähle den Menschen etwas über den Yoga-Weg, aber wenn jemand sagt, ja, aber das ist ja komisch, was du da redest oder falsch, dann kann ich sagen, ja, steht hier da geschrieben, gibt's schon immer, gibt's schon Ewigkeiten. So, dann spreche ich gar nicht meine eigene Wahrheit unbedingt, sondern ich kann mich hinter einer anderen Wahrheit verstecken. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, sondern das war für mich eine Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mein Weg eigentlich ist, aber ich verstecke mich dahinter. Und dann war es beim Reiki ähnlich. Dann habe ich ja, ich wurde dann eingeweiht und dann kann man ja sagen, ja, ich kann das jetzt, ja, ich wurde ja eingeweiht. Und wenn dann jemand kommt, ja, was ist ja falsch, was du da machst? Oder jemand von außen mir dann dieses Gefühl von Ablehnung gibt, dass ich dann wieder etwas habe, eine Lehre, hinter der ich mich verstecken konnte. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mein Weg. Klar, für jemanden kann es sein, dass Yoga absolut der richtige Weg ist und auch eine andere Sachen. Aber um meine eigene Wahrheit zu sprechen, dann musste ich wirklich diesen mutigen Schritt gehen und zu sagen, okay, ich verstecke mich nur dahinter eigentlich. Ja, und das war eine krasse Erkenntnis. Und jetzt bin ich aber abgeschweift von deiner eigentlichen Frage, glaube ich. Ne? Du wolltest...
Nee, bist du gar nicht.
Okay.
Also meine Frage war, was machst du, um dich wieder zu zentrieren, wenn du diesen Zugang zu deiner inneren Stimme, wenn der so ein bisschen wegdriftet?
Genau, also deswegen, also das wollte ich jetzt sagen, genau. Ich praktiziere Yoga trotzdem noch. Also für mich. Also ich bin nicht so gut im Meditieren. Das ist noch etwas, das mache ich und ich übe, aber ich bin nicht so gut darin. Also ich komme eher zu mir, wenn ich häkel zum Beispiel. Oder wenn ich Yoga mache, wenn ich wirklich so bewegte Meditation, das liebe ich. Deswegen ist Yoga für mich auch perfekt. Ja, und dann komme ich schon zu mir. Oder ich nehme mir einfach Zeit und gehe wirklich 2 Stunden mit den Hunden an den Strand spazieren. Und atme bewusster, lese bewusst ein Buch, so solche Sachen. Ja, also ich versuche mich aus diesem Struggle rauszunehmen, aus diesem Alltag. Und ich bin auch ein großer Fan von so einer gelebten Spiritualität. Also, dass man die halt auch im Alltag versucht zu praktizieren. Man kann auch bewusst sein Geschirr abwaschen oder so. Ne? Ich muss dann, also nicht, dass man nur einmal die Woche zu seiner Yogastunde geht, ins Yogastudio und dann hat man das dann da gemacht und dann ist der Tag, so die restliche Woche so, sondern dass man das halt immer wieder versucht, sich so Inseln im Alltag bewusst zu erschaffen. Und das versuche ich auch, ja, in allen möglichen Dingen, weil ich habe mit 2 Kindern nicht so oft die Zeit, jetzt zu sagen, ich gehe 1 Stunde auf meine Yogamatte. Leider nicht. Noch nicht.
Ich weiß nicht, ob du noch nicht so gut bist in Meditation. Das will ich jetzt mal, glaube ich, so. Also, weil ich glaube, dass du vollkommen recht hast. Also man kann sich hinter allem verstecken, kann sich auch hinter Meditation verstecken. Alles kann auch zum Spiritual Bypassing werden am Ende des Tages. Und es geht tatsächlich wirklich auch in meiner Wahrnehmung total darum, die Dinge, die man tut, in den Alltag zu überführen. Und dann am Ende kann ja alles meditativ sein. Alles kann Meditation sein. Es geht ja am Ende um Präsenz, um Wahrnehmung, was gerade ist und mit dem dann auch sein zu können, was gerade ist und eben nicht etwas zu instrumentalisieren, um davor wegzulaufen. Und das kann Meditation natürlich auch wunderbar herstellen. Ne? Und da darf man auch genauer hinschauen, finde ich. Also bei Meditation hast du ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo gehe ich hin mit meinem Bewusstsein? Gehe ich in mein Herz, in die Brücke, die oben und unten miteinander kombiniert, oder gehe ich in die Erdung oder gehe ich in das Intuitive, in höhere Bewusstseinsebenen. Wenn ich weiß, oder wenn ich vielleicht auch das nicht weiß, dann passiert es noch viel häufiger, dass mir eigentlich Erdung fehlt und ich nutze Meditation, um mich immer quasi wegzubeamen, dann darf man da hinschauen. So, dann instrumentalisiert man in dem Moment Meditation, um eigentlich das eigentliche Thema der Erdung nicht anschauen zu müssen, sondern man beamt sich ja nach oben weg. Und das, all das kann passieren, wenn man unachtsam ist. Und am Ende geht es natürlich eigentlich nur um Beobachten, präsent sein. Und das ist das, was da ist, anzunehmen. Und ich glaube, dass du das auf deinem Wege machst und dafür brauchst du halt eben nicht eine spezielle Form der Meditation. Von daher, das wollte ich nur
Danke. Ja, aber Erdung ist auch ein guter Punkt. Also das mache ich schon dann, ne? Genau, wenn ich das merke. Ich umarme dann auch einen Baum. Oder halt, wenn ich die Zeit und die Ruhe habe, liebe ich es dann auch, Meditationsübungen zu machen, also gerade für die Erdung. Oder auch, wenn ich merke, ich bin total innerlich nicht bei mir, dann gehe ich auch meine Chakren selber durch und so. Das mache ich schon auch, in einem ruhigen Moment. Und ja, doch. Aber das ist immer alles, es ist kein Schema F, sondern ich gehe da immer nur nach meinem Gefühl. Also es gibt auch manchmal Wochen, wo ich es nicht mache, weil ich einfach voll bei mir bin und das gerade alles im Flow ist und ich mich gut fühle. Und dann, wenn ich merke, okay, jetzt gerade ist irgendwie im Außen viel los, in mir ist viel los, dann fokussiere ich mich dann wieder mehr darauf, nach innen zu schauen, bei mir zu bleiben, zu gucken, okay, wo hakt es in mir? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, egal welche Art der Meditation man praktiziert oder was man für sich halt gefunden hat, was einem gut tut, zu schauen, okay, wenn es im Außen laut wird oder irgendwie gerade alles schief geht, dass man halt den Blick nach innen richtet und nicht im Außen halt guckt, okay, was ist im Außen zu verändern. Und diese Innenschau ist, glaube ich, etwas, was unglaublich wertvoll ist, wenn man das regelmäßig einfach mal macht und sich so abcheckt auch, ne, und guckt, okay, wo sitzt denn bei mir gerade vielleicht? Warum ist es denn das Spiegel? Also ich glaube, die Außenwelt ist immer ein Spiegel unserer inneren Welt und deswegen.
Da du so intuitiv bist, wenn du dein Buch, was heute rausgekommen ist, mit einem Gefühl beschreiben müsstest, welches wäre es?
Frieden, innerer Frieden. Also es ist ein friedvolles Gefühl, ja.
Das darfst du gerne erklären.
Ich glaube, weil ich alles, was ich in diesem Buch beschreibe, es beginnt ja quasi schon auch ein bisschen, ich gehe auch weiter zurück in meine Kindheit und erkläre so ein bisschen, woher diese spirituelle Seite in mir kommt. Aber ich schreibe über den Aufbruch und da war auch sehr viel Chaos in mir drin und ich habe ja mich nach innerem Frieden gesehnt. Und ich bin letztes Jahr, jetzt haben wir schon 26, genau, letztes Jahr sind wir am Nordkap angekommen und da gab es einen Moment, da habe ich mein Buch auch schon fertig, also es war fertig geschrieben, wir sind am Nordkap angekommen und ich hatte das erste Mal wirklich einen ganz tiefen inneren Frieden in mir und wusste, dass eine Reise oder ein, ein, so eine Sache beendet ist, also fertig ist. Es hat so, der Kreis hat sich geschlossen und dass jetzt eine neue, etwas Neues beginnt. Und ich wusste nicht, wie. Und das weiß ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht. Das zeigt sich dieses Jahr. Da bin ich mir sicher, dass es wieder, wo ich jetzt gerade einfach nur vertraue und weiß, dass es sich zeigen wird. Also ich kann jetzt nicht sagen, wo wir nächstes Jahr im 27 sein werden. Das ist so gerade total, ja, darf sich jetzt erst zeigen. Und ich habe quasi meinen inneren Weg gefunden. Also auch in diesem Buch beschreibe ich eigentlich den Weg zurück zu mir. Und seitdem ich das gefunden habe und jetzt auch endlich in die Welt tragen kann, mit dem Bewusstsein, dass das meins ist, also auch nicht jetzt mich hinter dem Yoga mehr verstecke, sondern diese ganzen Ebenen der eigenen Selbstfindung, die beschreibe ich da. Und seitdem ich das auch für mich gefunden habe, hat sich so ein innerer Frieden eingestellt. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung und den Wunsch, dass die Menschen, die dieses Buch lesen, halt anfangen, wirklich bei sich selbst zu schauen, wer bin ich eigentlich und was darf ich in die Welt hinaustragen? Ja. Und ich versuche da am Ende auch nochmal halt, oder ich gehe immer wieder, nicht nur am Ende, immer wieder darauf ein, dass es so individuell ist, dass wir wirklich jeder unsere eigene Geschichte haben, unsere eigenen Themen mitbringen, auch aus alten Leben mitgebracht haben in dieses Leben, andere Erfahrungen sammeln möchten und wirklich jeder ja komplett individuelle Themen mitgebracht hat schon alleine. Und auch das Licht, das er in diese Welt tragen darf, komplett anders aussehen darf. Nur ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir alle nach innen schauen und das halt in uns finden. Und nicht jetzt, dass eine Reise, so wie wir sie leben, dass es jetzt nicht der Weg ist, dass man aus dem System aussteigen muss, auch nicht, sondern eben das sein eigenes halt zu finden. Und ich glaube, durch diese laute Außenwelt und weil wir alle von klein auf an so konditioniert werden, mit den Wünschen der anderen auch so ein bisschen oder mit dem, was mit Erwartungen von außen, dass wir das verloren haben. Und dann irgendwann uns fragen, ja, wer bin ich eigentlich? Und dass Menschen halt durch die Innenschau das wieder in sich finden, nach außen tragen. Und ich glaube fest daran, wenn wir alle unser Licht nach außen tragen, dass sich das auch auf alles andere auswirken wird. Also aufs Kollektiv, auf die Welt. Genau.
Sehr, sehr schön. Gibt es denn dann im Buch auch Übungen, die man macht? Um sich selbst zu reflektieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich also mir war ganz wichtig, dass ich nicht nur meine Geschichte erzähle oder halt nur es eine Reisegeschichte wird, sondern ich nehme halt die Leser und Leserin mit auf meinen Weg, auf dem Weg hin zu meinem eigenen inneren Frieden sozusagen und stelle immer Reflexionsfragen oder gebe auch immer Impulse. Also gerade auch über die Spiritualität und über Themen wie Selbstliebe, dass man sich hinterfragen darf und so. Also ich nehme immer den Leser mit und möchte ihm halt auch Mehrwert bieten, damit er das auf sein eigenes Leben übertragen kann und die Leserin. Das ist mir halt ganz wichtig. Also dass man nicht nur sieht, oh ja, jetzt hat sie ihr Leben gelebt, oh toll, dass sie jetzt weiß, wer sie ist. Sondern also, dann legt man das Buch weg und sondern dass, also genau, der Mehrwert ist schon da drin, dass jeder danach auch was für sich selber mitgenommen hat, für sein eigenes Leben, ja.
Ja, ja.
Und ich habe so im Laufe der Zeit auch die Leitmethode ja entwickelt, also über die schreibe ich auch in dem Buch und das ist wie so ein kleiner Leitfaden, dass man halt, egal bei welchem Thema man gerade ist, egal was sich zeigt im Leben, egal welche Schwierigkeiten man gerade bewältigen muss, dass man halt so ein bisschen weiß, okay, erstmal nehme ich alles an. Also L wie Liebe, I wie Innenschau, G wie Gelassenheit, H wie Heilung, T Transformation. Dass man das so ein bisschen auf sich übertragen kann. Und dazu gibt es auch Übungen in dem Buch, ja.
Und sind diese einzelnen, will ich mal sagen, Begriffe aus der Leitmethode, ist das jetzt so eine lineare Reihenfolge oder ist das, also fängst du mit Liebe an, gehst dann in die Innenschau und übst dich dann in Gelassenheit, dann geht es in die Heilung, in die Transformation oder ist das variabel?
Spannend. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Also es ist zum einen einfach zum Verständnis. Es ist erstmal linear, ne, dass man weiß, okay, erstmal Selbstannahme ist immer das Wichtigste. Ich glaube auch selbst wirklich, dass bevor wir uns selber lieben können, bevor wir überhaupt etwas heilen können, loslassen können, dass wir das erstmal annehmen dürfen, wie es ist. Also alles, auch das Chaos, dass wir einfach hingucken, dass wir einfach akzeptieren, dass es vielleicht gerade ja chaotischer ist. Und trotzdem ist es alles, glaube ich, auch an die Gleichzeitigkeit. Also es ist schon so, dass während ich vielleicht in einem Thema oder bei einer Sache schon in dieser Heilung stecke, Transformation stecke oder etwas gerade loslassen darf, trotzdem etwas anderes gerade annehme. Also ich glaube, eigentlich passiert alles gleichzeitig. Ja, Aber um es einfach zu erklären, damit man das einmal nachvollziehen kann, ist es linear natürlich dargestellt. Aber das erkläre ich auch in dem Buch, dass eigentlich alles auch gleichzeitig ist. So ja, wie ja alles ja, gleichzeitig ist, weißt du?
Definitiv. Alles passiert, also eigentlich ist ja jedes Potenzial zu jeder Zeit vorhanden. Ne?
Ja.
Wenn man das mal so aus der Perspektive betrachtet, gibt es ja eigentlich gar keine lineare Zeit. Da könnten wir jetzt, glaube ich, eine ganz eigene Schublade für sich aufmachen, aber da will ich jetzt gar nicht rein. Ich habe in deinem Buch gesehen, dass du auch den Jakobsweg beschritten hast. Stimmt das?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen und wie war es?
Ja, das ist, also war wirklich eine spannende Reise. Ich wollte den schon immer laufen. Also ich gar nicht aus religiösen Gründen unbedingt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie religiös erzogen worden tatsächlich, sondern irgendwie hat dieser Weg immer schon was in mir so, meine Resonanz gehabt. Also ich
frage auch genau deswegen,
ja.
Weil ich habe, also dieses Thema kommt immer wieder auf meinen Weg. Und ich habe auch das starke innere Gefühl, dass das dran sein darf in naher Zeit. Und deswegen interessiert mich das wirklich.
Dann mach's unbedingt, weil genauso ging es mir auch. Also schon immer, ich habe das mit so 13, 14, 15, ich weiß gar nicht, in der Pubertät irgendwann mal das erste Mal gehört. Und da war schon meine innere, also ne, so mein inneres Sakral ist so angesprungen, hat gleich gesagt, wow, okay, da ist irgendwie, da habe ich eine Resonanz. Und dann habe ich Jonas kennengelernt, ja, 2012. Und dann hat er mir irgendwie beim zweiten Date erzählt, dass er den Jakobsweg gelaufen ist. Und dann ging da ja, wieder so, cool. Oh Mann, sogar der ist ja schon gelaufen. So, will ich ja auch unbedingt, war immer so, immer ist es immer mitgereist. Und auch wenn wir dann auf Reisen schon waren oder auch auf anderen Reisen durch Europa, hast du ja manchmal so diese Jakobsmuschel in manchen Städten, weil es gibt ja etliche Wege. Und immer ging mein Sakral wieder an und ich habe gedacht, ja, irgendwie habe ich da eine Resonanz. Und ja, ich wollte ihn 2020 ursprünglich laufen und dann kam ja die Pandemie dazwischen. Dann war klar, dass ich das nicht mache und die Kinder waren auch noch sehr klein. Und dann habe ich sehr, sehr spontan entschieden. Dann habe ich einfach zu Jonas gesagt, eines Abends so, ich laufe den Jakobsweg. Wir waren auch, glaube ich, sogar schon in Portugal oder schon in Nordspanien. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, er ist mit den Kindern im Camper geblieben. Und ich bin, okay. Ja, also er blieb mit den Kindern im Camper und ist quasi mitgefahren, immer so Step by Step. Also wir haben uns, ich habe zwar dann auch den Großteil in Herbergen geschlafen, aber die waren halt immer da irgendwo in der Nähe. So, sie waren dann am Strand oder so, ne? Cool. Waren halt in Nordspanien unterwegs. Und ich bin von Porto gelaufen, weil einfach klar war, zu dem Zeitpunkt, Jonas hat noch gearbeitet auch noch und das musste alles irgendwie organisiert werden mit den Kids im Camper und so, dass ich von Porto laufe. Es ist halt schon einmal, ich glaube, in 14 Tagen schaffbar. Ich habe auch genau, ich glaube, ich bin genau 15 Tage gelaufen. Und das war genau richtig, also für uns zu dem Zeitpunkt. Ich würde es gerne tatsächlich nochmal machen und dann länger, aber dann muss man halt schauen, ob man das dann, also als Familie machen es ja auch viele, das war für mich aber kein Thema, ich wollte es wirklich für mich alleine machen. Und da waren die 14 Tage perfekt, dann bin ich einfach, ja, total unvorbereitet, ehrlich gesagt, komplett unvorbereitet. Ich habe zwar Schuhe gehabt, ich habe keinen richtigen Rucksack gehabt, ich hatte gar keine Ahnung, ich habe irgendwie 2 Tage vorher mir diese App runtergeladen, wo ich überhaupt langlaufen muss. Und bin dann los. Und dann hat Jonas mich in Porto rausgeschmissen. Und dann bin ich mit Google Maps erstmal zu dieser Kathedrale gelaufen, wo ich dann den Pilgerausweis beantrage und die Muschel. Ja. Und dann bin ich losgelaufen. Und es war genau der richtige Zeitpunkt. Und dieser Weg war für mich unfassbar transformierend. Also der hat mir so diesen letzten Anstupser gegeben, mich zu trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, rauszukommen, auch mal ja zu dem oder... Ja, danach wusste ich einfach, dass ich das jetzt auch wirklich zeigen darf, auch meine spirituelle Seite öffentlich zeigen darf. Ja, das war sehr, sehr transformierend, unglaublich. Und wenn du das hast, dann wirklich kann ich es nur empfehlen, den Weg zu gehen, ja.
Nochmal ganz kurz, nämlich nochmal mit Pilgerausweis, den braucht man, ne? Damit du da erkannt wirst auf der Route oder wie, warum macht man den?
Du brauchst ihn nicht zwingend. Du kannst natürlich den Weg für dich trotzdem einfach selber gehen. Aber du holst ja immer deine Stempel ab und damit kannst du quasi am Ende dann in Santiago vorzeigen, dass du ihn wirklich gepilgert bist mit den einzelnen Stationen. Also du kriegst dann immer abends in der Herberge einen Stempel oder in Kirchen einen Stempel. Und wo du halt gerade bist, manchmal ist auch einer am Wegesrand, genau, dann kriegst du diese, die Urkunde ja ausgestellt.
Ja.
Und damit du die bekommen kannst, ist es halt wichtig, anhand dieses Pilgerausweises quasi, ja, zu beweisen, dass du diesen Weg gegangen bist. Du musst ja 100 Kilometer gelaufen sein. Und, genau.
Das heißt, okay, wo ich anfange, ist egal, ob es 100 Kilometer
genau.
Und Santiago de
Compostela ist das Ziel.
Ist das Ziel,
genau. Ja.
Das heißt, du musst mindestens wo einsteigen?
Ich weiß gar nicht, es gibt mehrere Punkte. Du kannst ja vom Küstenweg gehen, du kannst ja den Francais aus der Mitte gehen. Ich kam ja von unten und da war es, oh, ich weiß gar nicht mehr den Namen von der, es gab einen Ort in Spanien, da war es dann ab dem Tag aber auch brechenvoll. Also es ist so ein bisschen schade, weil wenn du quasi vorher schon läufst, du nimmst dann 200 Kilometer oder 300 Kilometer, da bist du zwar auch nicht alleine, aber es sind einige unterwegs, man führt tolle Gespräche. Und dann gibt es schon ab der 100-Kilometer-Marke wird es sehr voll, weil da auch sehr viele Touren sind. Dann sind da sehr viele geführte Touren. Und ich habe mich total erschrocken, weil plötzlich waren die Herbergen total überfüllt. Die Betten waren abends schon weg. Das ist schon nochmal, die an letzten 100 Kilometer sind wirklich sehr voll. Aber sonst davor gar nicht. Und das lohnt sich trotzdem, weil man muss ja nicht mit der Masse laufen. Du kannst ja dann auch trotzdem dein eigenes Ding machen die ganze Zeit, ja. Ich weiß, also es gibt mehrere Punkte und das, je nachdem von wo du kommst, mir fällt gerade tatsächlich der Ort nicht ein.
Okay, und Herbergen buchst du dir einfach on the spot?
Ja, eigentlich nee, also eigentlich brauchst du sie nicht buchen, du kommst halt abends in der Herberge an und dann kriegst du dein Bett.
Ja.
Und es ist so, dass du halt auf den letzten 100 Kilometern, wenn du vielleicht gerade in der Hauptsaison läufst, schon manchmal vorreservieren musst. Manche nehmen auch Hotels, okay. Also das ist ja nicht so, dass jeder nur in diese Herbergen geht. Und die sind manchmal kostenlos, ja. Manchmal liegen die so bei 5 Euro, manchmal bei 10 Euro. Die sind relativ, wenn du in einem Dorm pennst, also ne, mit mehreren, dann geht das voll.
Und wie ist das mit Verpflegung on the road? Also ich frage, weil ich Veganer bin. Ist
ja.
Das doable?
Jein. Spanien und Portugal. Also wir sind ja auch als Veganer losgereist, muss ich dazu sagen.
Okay.
Und mittlerweile vegetarisch wieder. Falls, also nicht immer, je nachdem, wo wir sind. In Deutschland ist es super easy, vegan zu leben. Es ist machbar, auf jeden Fall. Vegan bin ich ehrlich gesagt mir nicht sicher. Also klar, du hast dann in den Herbergen manchmal ein Restaurant daneben oder eine Pizzeria. Und ob die dann, ja klar, eine Pizza ohne Käse können sie dir machen, definitiv. Aber es ist, ich glaube, vegan ist wieder eine Challenge auf jeden Fall.
Okay.
Es geht aber. Du hast ja auch überall Supermärkte. Du bist ja in Städten. Also du läufst ja nicht irgendwie nur querfeldein, sondern du bist immer in Dörfern und auch manchmal immer wieder in größeren Städten, wo du dann auch. Und das Schöne ist, in Herbergen kannst du dann, also wenn du in einer Herberge bist und du bist vorher in einem Ort gewesen und da war ein Supermarkt, dann kannst du dir deine Sachen kaufen. Jede Herberge hat eine Küche. Du kannst dann abends dein eigenes Essen kochen. Also das geht. Das ist auch vegan auf jeden Fall machbar.
Und
definitiv.
Kam jetzt einfach nochmal so als Impuls die Frage,
ja.
Weil ich mir das irgendwie mich immer schon mal gefragt habe, aber dann ist es wie oft als Veganer einfach ein bisschen mehr Vorbereitung einplanen.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Herbergen haben Küchen, ne, habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, du kannst da jeden Abend kochen. Die kochen auch zusammen. Es ist auch ein super schönes Beisammensein, weil man lernt ja auch Leute kennen. Also du lernst auf den ersten zwei, drei Etappen, hast du nachher schon so deine Gruppe, mit der du läufst. Und das ist schon schön.
Okay.
Und dann sitzt du abends zusammen, du redest, du gehst morgens wieder los. Trotzdem läuft jeder mal seinen eigenen Weg, aber man trifft sich wieder. Also es war,
okay.
Ja, und ich habe mir die Frage immer gestellt, und das ist eigentlich, die Erkenntnis hatte ich dann auch für mich auf dem Jakobsweg. Also ich dachte viele Jahre, man kann ja auch andere Wege gehen. Du kannst ja auch eine Alpenüberquerung machen oder halt gehst halt selber alleine mal 300 Kilometer wandern. Wo ist der Jakobsweg jetzt besonderer als die anderen Wege?
Ja.
Aber ich muss sagen, energetisch ist es schon eigentlich irgendwie klar, dass der Jakobsweg was Besonderes ist, weil ich habe diese Frage wirklich mitgenommen auf eine Etappe und kam für mich zu einer Antwort, dass so viele Leute den ja gehen, seit Jahren, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar, also so viele Menschen
ja.
Und alle, die diesen Weg gegangen sind, hatten irgendwie, waren auf der Suche nach Antworten, hatten Hoffnung oder haben auch ein Stück weit, sind sie alle mit so einer Liebe auch auf diesen Weg gegangen. Und ich habe dann so bildlich für mich so ein Bild bekommen, wie so Leuchtstrahlen diesen Weg entlang laufen. Also alle bringen ihr Licht mit auf diesen Weg. Und
schön.
Du merkst es auch, wenn du dann ich habe so intensive, tolle Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Nationen und Menschen. Also das ist ja wirklich alle, das war mir gar nicht bewusst, Südafrikaner, welche aus Indonesien sind den Weg gelaufen. Also aus Amerikaner, Kanadier, Australier, also wirklich aus allen Nationalitäten. Und du kommst zusammen, du redest da, das ist, jeder findet seine Antworten und das macht den Weg, glaube ich, so besonders, dass einfach die Menschen, die den gehen und so viele Menschen mit dieser Intention und dieser Liebe diesen Weg auch laufen und Hoffnung und dass das einfach die Energie auf dem Weg ist. Ne? Und das hast du halt so jetzt nicht, fast also nicht auf anderen Wegen.
Mhm. Du, bin ich total bei dir. Also wenn du in ein Meditationszentrum gehst, wo jahrzehntelang meditiert wurde, da ist eine andere
Genau.
Energie in den Räumen oder in großen, langjährigen Yoga-Studios auch, da sind dann einfach gewisse Energien da, die in anderen Orten nicht so da sind. Also da bin ich auch sehr feinfühlig für. Ja, es macht Sinn, auf jeden Fall. Und auch wie cool, dass einfach, dass Jonas und deine zwei Kids einfach quasi mitgefahren sind und in der Umlaufbahn waren. Und dass ihr quasi auch so durch diesen Lifestyle diese Flexibilität auch habt, einfach solche Sachen zu machen, ne? Wo seid ihr jetzt gerade aktuell?
In Deutschland
In
tatsächlich, auf
Deutschland.
Heimatbesuch, ja,
Okay.
genau, ja, weil mein Buch ja rauskommt und ich hier ein paar Termine habe.
Ja.
Das ist eigentlich der Hauptgrund tatsächlich.
Ist schon klar, wohin es als nächstes geht, oder steht das noch in den Sternen?
Also jetzt, demnächst wollen wir wieder die Balkanroute fahren. Die hat uns damals, wir sind die schon einmal gefahren, nach Griechenland sehr gut gefallen und nach Rumänien. Soll es im Sommer gerne mal gehen? Da waren wir noch nicht. Also wir sind einmal durch Rumänien durchgefahren, haben es aber noch nie richtig bereist. Und so ein bisschen Osteuropa wieder, ja. Ja, wir waren sehr viel in Portugal und Spanien unterwegs, was aber auch, also der Grund hauptsächlich auch für die Kids war, ne? Da sind sehr viele Reisefamilien, da sind tolle Communities, da haben wir halt auch viele Freunde und soziale Kontakte. Das ist ja auch immer ein Thema, ne? Wenn man mit Kindern unterwegs ist, haben die überhaupt Freunde? Ja, haben sie. Und in Portugal, Spanien gibt es da auch tolle Orte, wo wir immer wieder hingefahren sind. Und trotzdem hat uns damals die Balkanroute am besten gefallen, so auf energetisch irgendwie. Ich habe es da sehr geliebt. Genau, und Rumänien. Das steht dieses Jahr auf der Liste für uns. Also das möchten wir unbedingt uns anschauen.
Interessant mit Osteuropa, weil so schließt sich der Kreis wieder. Wir haben das Gespräch angefangen. Ich habe gesagt, ich bin mit meiner Band im Camper getourt. Das war auch meist, also es war viel in Deutschland natürlich auch, aber auch in Osteuropa. Also jetzt nicht Rumänien, aber wir waren viel in Polen und in Tschechien unterwegs. Und von daher ist das gerade irgendwie witzig, dass sich jetzt gerade der Kreis quasi wieder schließt.
Ja, stimmt.
Liebe Jasmin, möchtest du zum Abschluss dieser Episode noch was teilen? Magst du noch irgendwas sagen, was ich vielleicht nicht gestellt habe als Frage, oder hast du noch einen Impuls?
Also als Impuls möchte ich einfach nur ja, rausgeben, dass man sich unbedingt trauen darf, seiner Herzensstimme zu folgen. Und es sich lohnt, nach innen zu schauen und zu schauen, okay, was ist da eigentlich in mir? Oder welche Stimme ist eigentlich immer so leise in mir, die aber immer wieder kommt, die sich immer wieder meldet und ich habe einfach nur nicht den Mut, ihr zu folgen. Dass wir wirklich in der heutigen Zeit, gerade heute, wo es im Außen so laut ist und so chaotisch ist, dass wir umso mehr nach innen schauen dürfen. Und ich glaube, dass wir nur aus uns selbst heraus dann auch das Außen dementsprechend wieder friedvoller gestalten können und auch mehr Licht in diese Welt tragen können. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich gerade in einer sehr lichtvollen Zeit leben und sich deswegen das Außen so chaotisch zeigen kann, weil eben das Licht so tief scheint, auch in jeden von uns. Also ich glaube, das Licht aus dem Kosmos scheint gerade so tief in unser Inneres, dass einfach die tiefsten Themen, die tiefsten Blockaden und Schattenanteile sich zeigen. Und das ist zwar für uns sehr krass und wir denken alle, wow, es ist einfach gerade so schlimm, aber das bringt ja auch eine unglaubliche Chance mit sich, das
Ja.
auflösen zu können, damit es danach eben lichtvoller und friedvoller werden kann.
Definitiv. Ich finde dieses Wort zum Beispiel Enttäuschung auch so schön, ne, in diesem Kontext. Man könnte jetzt bei vielen Dingen, die so passieren in der Welt, sagen, boah, das ist alles so enttäuschend und so schlimm und erniedrigend. Und Enttäuschung ist ja ein Ende der Täuschung. Das ist ja genau das, was an vielen Stellen gerade passiert.
Ja.
Und das ist natürlich unangenehm, aber hat natürlich auch ein sehr positives Potenzial. Trägt es zumindest mit sich, und die Frage ist, was wir damit machen. Liebe Jasmin, das ist ein Gespräch, was mir sehr viel Freude bereitet hat.
Danke, das freut mich. Ja, mir auch.
Ich verlinke natürlich all eure Kanäle in den Shownotes. Auf Instagram findet man euch unter dem Handle Trust and Breathe. Kannst natürlich auch gerne noch irgendwas nennen. Den YouTube-Kanal zum Beispiel, wie heißt der?
Auch Trust and Breathe. Also, das ist,
Also man findet
ja.
euch auf jeglicher Plattform unter diesem Namen.
Ja, tatsächlich, ja.
So heißt auch das Buch. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, und erscheint heute. Das heißt, es ist kein Link für Vorbestellung oder irgendwie abwarten, sondern es kann jetzt quasi frisch bestellt und direkt nach Hause geordert werden, was natürlich eine geile Sache ist. Liebe Jasmin, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Release.
Danke.
Ich kann nur erahnen, wie viel Arbeit das ist, so ein Buch an den Start zu bringen. Von daher großen Respekt. Und es freut mich, wenn wir uns vielleicht auf dem Audiowege nochmal irgendwann wieder begegnen und ich quasi ein Update bekommen kann.
Ja, sehr gerne. So steht. Sehr, sehr gerne.
In dem Sinne, fühl dich umarmt und bis bald.
Bis bald.